Was ist heute für Sonntag? Hast du das schon gesagt? Du hast das schon gesagt? Dann habe ich nicht zugehört. Ja, gut, sehr gut. Genau, Palmsonntag ist heute. Ich muss noch ganz kurz hier das auch starten. Ich möchte mit euch zu dem passend zum heutigen Sonntag auch natürlich Textstellen in der Bibel anschauen. Aber bevor wir mit dem anfangen, kurze Frage. Worauf freuen sich jetzt schon ganz, ganz viele Leute? Viele, also die fiebern dem entgegen und das ist nicht der Ostersonntag. Mein Sohn ist einer von denen. Ich meine, er fiebert auch dem Ostersonntag entgegen, weil er kriegt ein Lego-Bauset. Aber was er noch mehr entgegenfiebert, ist ein ganz besonderer Kinostart. Habt ihr eine Idee? Ha? 26. April ist es soweit. Nein? Oh, cool. Das ist eine Kulturlücke heute. Weißt du? Genau, Avengers Endgame. Ja? Ich meine, dachte ich, ich kriege da nichts dafür bezahlt. Gell? Ich hoffe, ich darf das zeigen. Also mein Sohn spricht fast nur, der ist jetzt 11 Jahre fast, und also über Superhelden und deren Superkräfte und was die alles nicht können. Und möglicherweise wird das der alle anderen Rekorde sprengen und der erfolgreichste Kinostart aller Zeiten. Wahrscheinlich. Also viele, viele fiebern dem entgegen. Und nicht nur die Nerds von früher, die halt die Comic-Heftel gelesen haben. Also ihr habt es davon gehört, oder? Nein? Also bei uns ist das in der Familie fast Gesprächsthema Nummer eins. Ja? Also nicht mit allen, aber mit den meisten. Genau. Meine Frau ist auch so, nein, bitte nicht. Aber Avengers Endgame, ja, also Avengers. Eigentlich nichts anderes als ein modernes, voll aufgeblähtes, mit Special Effects überhäuften Action-Märchen. Es geht um Superhelden mit Superkräften und dann gibt es einen super Bösewicht, der hat halt alle Mächte gesammelt im Universum, hat die Hälfte des Universums ausgelöscht und im Endgame, jetzt am Schluss, muss man herausfinden, wie geht das wieder gut. Spannend, oder? Hey, warum sage ich das? Ich meine, das sind so Geschichten, da geht es um Gut und Böse, oder? Das Tolle ist ja, man kann bequem im Kinosessel sitzen oder zu Hause und einfach zuschauen. Ja? Aber das ist die große Frage, auch bei den großen Geschichten, die sich gut verkaufen, die wir gerne lesen, die wir uns anschauen, da geht es um den Kampf zwischen Gut und Böse. Und da gibt es ja viele. Gibt es auch so für Frauen, gibt es da auch so Filme, die das behandeln? Rosamunde Pilcher, gibt es da? Nein, okay. Ich möchte nicht zu sehr aus. Aber das ist eine von den Fragen. Was tust du mit dem Bösen in der Welt? Es gibt immer noch Leute, die sehr in einer Traumwelt leben. Und die glauben, na, es ist eh alles in Ordnung. Ja, es passt schon. Aber die meisten von uns, die meisten Menschen wissen, das Böse da draußen gibt es. Du brauchst nur kurz mal das Internet oder im Fernseher einschalten und dann siehst du so Gestalten wie den Diktator aus Nordkorea. Du hörst von den Unruhen, die jetzt wieder in Nordafrika stattfinden, Libyen, wo es wieder drunter und drüber geht. Oder vielleicht andere Situationen, vielleicht die ein bisschen näher sind oder viel näher. Und dann wünschst du dir, da müssen wir doch eingreifen. Es muss doch eine Lösung für das Böse in der Welt geben. Und viele Menschen, die sagen dann, ja, wenn es denn gibt, dann muss er doch was machen gegen das Böse. Das Problem mit dem Bösen ist natürlich, es ist nicht ganz so einfach. Es ist nicht ganz so einfach, dass ich da sitzen kann und ich schaue mir das an. Und das Böse ist auch nicht nur da draußen. Das Böse ist auch hier. Ich bin Teil des Problems. Manche von den Kämpfen, die ich austrage, kenne ich ziemlich gut. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ihr mich nicht seht, wenn es mir manchmal nicht gut geht. Und was mache ich dann, wenn ich frustriert bin und zornig, wenn meine Erwartungen nicht erfüllt werden? Dann treffe ich nicht immer die richtigen Entscheidungen. Dann sage ich nicht immer gesalbte Worte. Bin ich der Einzige? Geht es dir auch so? Also von daher, das Böse und eine Lösung für das Böse, und wir wissen das, ich sage ja wahrscheinlich gar nichts Neues hier, für 99% der Zuhörer sicher. Es ist nicht so leicht, gell? Und wenn Gott einfach reinschlagen würde und alles, wenn er wieder von neuem anfangen würde, mit einem weißen Blattl Papier, dann müsste er mich auch wegwischen. Das Böse ist auch in mir. Aber wir haben einen genialen Gott, gell? Bevor wir uns jetzt die Palmsonntag-Geschichte anschauen, ihr habt es ja in den letzten Wochen euch im Alten Testament bewegt und ihr schaut sich an, wie Gott Israel befreit aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Abhängigkeit. Und da gibt es 10 Plagen, die habt ihr euch, glaube ich, angeschaut. Und in dem Zusammenhang gibt es ja auch den Bericht vor der letzten Plage, vor dem, dass der Todesengel durchgeht und die Erstgeborenen tötet. Und diese Stelle steht in 2. Mose Kapitel 12 und der Herr gibt diesen Auftrag Mose, dass er das Volk vorbereitet, dass alle sollen sich vorbereiten. Ich lese jetzt vielleicht nicht vor, aber es geht darum, dass sich jede Familie ein Lamm nimmt, dass das Opferlamm wird. Sie werden es töten und damit die Pfosten bestreichen. Aber nicht nur diese eine Situation, das soll ja jedes Jahr gemacht werden. Und wenn eine Familie, also wenn die Familie zu klein ist und nicht so viel Geld hat, dann mehrere Familien gemeinsam. Aber dieses Lamm, ein einjähriges männliches, ohne Makel, dieses Lamm, dieses Tier, würde 4 Tage bei der Familie sein. Es würde wahrscheinlich sogar, ich habe es mal gehört, Teil der Familie. Es wird dein Lamm. Und dann, am 4. Tag, wird das Lamm geschlachtet. Und das Lamm würde die Schuld der Familie und von dir, es würde für das symbolisch eintreten. Jetzt gehen wir weiter, ihr schaut euch die Geschichte eh noch an. Und genau das spielt sich auch am Palmsonntag in die Woche vor Pessach in Jerusalem ab, zur Zeit von Jesus. Und wir finden in den vier Evangelien diese Geschichte, wie Jesus nach Jerusalem einzieht. Eines, was aber damit noch dazu spielt, wir werden uns das auch noch durchlesen, zu dem Einzug. An dem Tag, an dem Jesus in die Stadt kommt, kommen auch die Opferlämmer in die Stadt. Also Geschichtsschreiber wie zum Beispiel Josephus schreiben davon, dass 800.000, Josephus glaube ich hat sogar geschrieben, von 1 Million Juden, die zusammenkommen, also aus den Enden von der bekannten Welt und Pessach in Jerusalem feiern, also da wimmelt es. Viele natürlich können gar nicht in Jerusalem wohnen, die gehen dann raus, genauso wie auch Jesus und seine Jünger, also würden übernachten, nicht in der Stadt, sondern in der Gegend. Aber über 10.000 oder Tausende von Opferlämmern würden an dem Tag, an diesem Sonntag, dem 10. Nisan, in die Stadt gebracht. Wie gesagt, das sind Lämmer, die auf den Herden, auf den Weiden von Bethlehem großgezogen worden sind. Die Priester, die prüfen die Schafe, oft haben sie es auch nicht so genau genommen, manchmal ist auch der Preis ein bisschen in die Höhe getrieben worden, also da hat es auch Korruption gegeben. Aber du suchst dir dein Lamm, dein Opferlamm an diesem Tag aus und das würde dann 4 Tage bei dir sein. Und an dem Tag zieht auch Jesus in die Stadt ein. Hat das eine Bedeutung? Im Neuen Testament lesen wir im 1. Korintherbrief, Jesus ist unser Opferlamm geworden. Jesus zieht ein an dem Tag, an dem auch die Opferlämmer einziehen. Jesus wird 4 Tage lang geprüft von den Priestern und Schriftgelehrten und sie finden keinen Fehler, keinen Mangel an ihm. Interessante Parallelen, gell? Erstaunlich. Wir lesen jetzt aus dem Matthäus-Evangelium. Und das würde ich sagen, das lesen wir. Matthäus Kapitel 21. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und die Jünger durch das Städtchen Bethphage am Ölberg. Jesus schickte die zwei Jünger voraus. Geht in das Dorf, sagte er, dort werdet ihr eine Eselin angebunden sehen und bei ihr ein Fohlen. Bindet die beiden los und bringt sie her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt nur, der Herr braucht sie und man wird sie euch mitgeben. Auf diese Weise wurde die Prophezeiung erfüllt, sagt dem Volk Israel, seht, euer König kommt. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf einem Fohlen eines Esels, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, warfen ihre Mäntel über das Fohlen und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und bestreuten den Weg damit. Er befand sich in der Mitte des Zuges und die Menge um ihn herum jubelte. Gelobt sei Gott für den Sohn Davids. Gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Lobt Gott im höchsten Himmel. Die ganze Erde, die ganze Stadt Jerusalem war in Aufruhr, und als er einzog. Wer ist das? Fragten die Leute. Und die Menschen in der Menge antworteten, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Soweit der Bericht im Matthäusevangelium. Schauen wir uns das kurz ein bisschen an. Du kannst heute übrigens diese Strecke, wie die Jesus gegangen ist, aus Bethphage nachgehen. Ich habe es nur auf Video angeschaut, aber das sind ja tausende Leute, die das heute auch machen, mit Palmzweigen. Du gehst von einer Anhöhe runter und Jerusalem vor dir und du ziehst in die Stadt ein. Also heute kann man das machen. Jesus hat das mit seinen Jüngern gemacht. Es war ein Eselfohlen, das sie geholt haben. Interessant war, dass die Römer haben ja da ein Lasttier nehmen können und scheinbar war in jedem Dorf war ein Esel angebunden, damit die Römer den verwenden können. Die haben natürlich immer den schlechtesten Esel genommen, der dort angebunden war. Interessantes kleine Randnotiz. Aber Jesus weiß das oder hat er das vorbereitet, das wissen wir nicht ganz genau. Aber wichtig ist, die Jünger holen dieses Eselfohlen oder diesen jungen Esel, der wahrscheinlich nicht besonders groß war. Also ein normaler Mann streift dann mit den Füßen gerade nicht am Boden. Schaut eigentlich ein bisschen witzig aus. Also nicht jetzt irgendwie eine imposante Erscheinung. Gar nicht. Jesus reitet so in die Stadt, umringt von Menschen und damit eine Prophezeiung, die sich erfüllt. Aus Zacharia 9,9. Siehe, dein König kommt auf einem Eselfohlen. Ein König des Friedens. Also im Alten Testament wird prophezeit, ein König wird kommen, der anders ist als viele von den Königen, die mit Macht und mit Gewalt einziehen. Gott prophezeit, Zacharia prophezeit, ein König wird kommen, der Frieden bringt, der Gnade bringt. Lies das mal nach, Zacharia Kapitel 9. Zacharia Kapitel 9. Die Jünger breiten und auch die Menschen breiten ihre Kleidung aus. Da gibt es auch eine Stelle im Alten Testament, wo Menschen das tun. Jehu wird König, kannst du in 2. Könige nachlesen. Auch dort die Menschen breiten ihre Kleidung aus. Das bedeutet ganz viel, du gibst deinen Sonntagsmantel, legst du am Boden und irgendein Tier tritt drüber und die Leute wahrscheinlich auch. In den Dreck legst du es rein. Das kostet was, gell? Gentlemänner würden das vielleicht für eine Frau machen, dass sie ihnen den Weg schön machen. Aber hier, das war damals eine ganz besondere Ehrerbietung, ja? Die du nur einem König erweist. Und dann schnitten die Zweige ab. Wir lesen es im Johannesevangelium auch, manche haben es auch herumgewirbelt, so ein bisschen wie heute manche die Fahnen herumwirbeln. Und die haben so Halleluja gesungen. Wir haben heute schon Psalm 118 auch gelesen. Das war so ein richtiger Lobpreis, oder? Die haben so richtig, Hosanna, haben wir auch heute schon gesungen, oder? Hosanna, schönes Gefühl, oder? Hosanna. Nur bei denen war das ein bisschen anders. Das war nicht so jetzt ein kuscheliger Lobpreis. Nein. Hosanna war eine tief politische ein tief politischer Ausruf. Herr, hilf jetzt. Tief politische Erwartung. Wir erwarten, jetzt kommt ein König, der endlich Ordnung macht, der diese leidigen Römer rausschmeißt, Frieden schafft, Ordnung macht und aus uns wieder ein großes Land. Also das ist unter anderem, schwingt da mit bei Hosanna. Herr, hilf jetzt. Palmzweige, ich muss auch alles sagen lassen müssen, gell? Aber das war, ich habe gelesen irgendwo, das war sogar eigentlich verboten. Palmzweige als, waren ein politisches Symbol, also mit denen darfst du nicht herumwacheln, die Römer haben das verboten. Also während der Makkabäerzeit und so waren das wie eine, war das wie eine Fahne. Ja? Und auch die Zeloten, diese Freiheitskämpfer, haben die auch unter anderem als ein politisches Symbol verwendet. Also das war hochpolitisch. Kein Wunder, dass wir lesen auch, dass die Priester sagen, Jesus, sag denen, die sollen eine Ruhe geben. Ihr macht da einen Wirbel. Wir kriegen gleich Probleme mit den Soldaten. Hochpolitische Dynamik. Also was haben die Menschen hier erwartet? Die wollten natürlich einen Jesus haben, der Ordnung macht. Gell? Und ein paar Tage später, was rufen sie? Die jetzt Hosanna gerufen haben. Genau, 4 Tage später rufen sie ans Kreuz mit ihm. Die ganze Stadt war in Aufruhr. Also das ist schon was, oder? Ich meine, das sind ungefähr 1 Million Leute. Wie das genau geht, weiß ich auch nicht. Aber das war ein Wirbel. Viele Augenzeugen. Übrigens, viele Leute, wenn ihr das hört, Leute sagen, ja, das sind so Geschichten, die hat irgendjemand sich ausgedacht. Ja. Das, was die Bibel auszeichnet und die Berichte der Evangelien, die sind in Raum und Zeit hineingeschrieben. Und es hat viele, viele Augenzeugen gegeben. Viele von diesen anderen, späteren Geschichten über Jesus, die dann so 200 Jahre oder was nach Jesus geschrieben worden sind, das sind alles so schöne, ein bisschen mystisch und geschwollene, was auch immer. Aber die sind oft nicht datierbar in einer bestimmten Zeit. Da ist nichts drinnen von Raum und Ort, keine Ortsangaben, keine Zeitangaben. Das zeichnet die Evangelien hier aus. Die sind geschrieben, du weißt ganz genau, wann und wo das war. Ja. Auch wieder so ein bisschen seine Randnotiz. Jesus zieht ein. Jetzt bin ich ein bisschen zu schnell schon. Aber vor dem jetzt hier, was mich wundert, also eine große Frage für mich war, Jesus, du musst doch wissen, was die Leute hier umtreibt. Also Jesus weiß doch, die Leute, die hier ihn anjubeln, er ist mittendrin, dass sie ihn die nachher das Kreuz wünschen, dass sie schreien ans Kreuz mit ihm. Und doch macht er das mit. Warum? Ich meine, ich bin nicht Jesus, ich weiß nicht ganz genau, gell? Aber Jesus zeigt sich als der, der die Prophezeiung erfüllt, dass er der ist, der Frieden bringt. Und er zeigt sich als der, der das Opferlamm ist. Kann es sein, dass Jesus sagt, wählst du mich? Wählst du mich als deinen König? Wählst du mich als dein Opferlamm? Und das ist gewaltig, oder? Jesus, der uns kennt. Jesus, der die Menschen damals gekannt hat, aber der mich auch kennt. Der mich kennt, wenn ich singe mit voller Leidenschaft. Und wenn ich sogar weiß, naja, so ganz hundertprozentig, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so singen kann. Ich will alles, ich will immer. Kennt ihr das? Du musst immer ein bisschen fragen, wirklich? Wie schaut es am Montag aus? Aber das finde ich so gewaltig an Jesus. Die Menschen, die umringen, aus gemischten Motivationen sind sie da. Und doch ist Jesus da. Und er sieht auch meine gemischte Motivation. Und deine. Fragt er, wählst du mich? Willst du mich als deinen König? Willst du mich als dein Opfer? Wie geht's da damit? guter Tag, darüber heute nachzudenken. Ganz kurz, ich will jetzt über das nicht allzu lange jetzt hier reden, aber warum überhaupt? Das ist auch so eine große Frage, die Leute heute stellen. Also das ist ja brutal, das ist archaisch, das ist ja sowas von heute, das haben wir ja dann genannt, das machen wir halt nicht mehr. Blutopfer, Tod, sehr grauslich. Ja, das kann man ja kaum mehr heute zumuten. Warum war das notwendig, das, was wir jetzt dann die nächste Woche, wo wir jetzt durchgehen, Karfreitag, Kreuzigung, warum war das notwendig, dass Jesus für uns stirbt? Und warum war das auch vorher schon notwendig, dass Blutopfer, dass Lämmer geschlachtet werden? Ich meine, das war ja nicht nur ein bisschen Blut, das war ja, müsst ihr euch ja vorstellen, oder? Das war, warum? Danke, dass du dich meldest. Genau. Steht im Alten Testament und im Neuen Testament. Im Alten Testament zum Beispiel steht das drinnen, steht das im dritten Buch Mose. Da sagt Gott das ganz klar, Kapitel 17. Er warnt davor, dass es das Blut trinken, dass das Blut für was anderes verwendet wird. Er sagt, weil das, durch das, im Blut ist das Leben und das Blut ist vorgesehen, als ein Opfer zu bringen. Und nicht nur irgendein Blut, sondern du hast zum Beispiel wie hier das Lamm, das dein Lamm ist. Und das bringst du. Du bringst dein Lamm als Opfer. Blut, da ist Leben drinnen. Blut ist kostbar. Ich glaube, es geht uns auch so, dass wir haben auch Scheu davor, Blut zu vergießen. Sünde zerstört. Manchmal ist uns das ganz klar, ja. Und du wirklich was Böses tust, du zerstörst. Aber auch mein Lügen zerstört. Dort, wo ich was nehme, was nicht mir gehört, ist zerstört. Nicht nur, dass ich was nehme, was ich jemand anderem was mit wegnehme. Ich zerstöre Vertrauen, ich zerstöre Beziehung. Irgendwie zerstöre ich Leben. Und oft kann ich mir das, ich glaube, dass ich meistens gar nicht verstehe, wie tief und gravierend das eigentlich ist, was da vorgeht. Wie schlimm das Böse ist, was für Krebsgeschwür, wie das wuchert. Kann ich gar nicht verstehen. Gott, der heilige Gott, nimmt das ernst. Und deswegen gibt es das nur. Nur durch Vergießen von Blut. Nicht, dass du ein bisschen Geld gibst oder Gutes tust. Ausgemerzt wird es nur dadurch, dass Blut vergossen wird. Stellvertretend durch die Opfertiere, aber die deuten ja nur auf das, was Jesus getan hat. Ein für alle Mal. Ist Jesus dein Opferlamm, der sein kostbares Leben für dich gegeben hat? Ist er dein König? Willst du ihm nachfolgen? Ich glaube, bei vielen von uns ist das so. Ich möchte euch Mut machen, dass uns das noch kostbarer wird, wertvoller. Dass wir Palmsonntag verwenden, um uns wieder vielleicht ganz neu auf Jesus auszurichten. Sagen, Jesus, ich möchte ihn mehr lieben. Ich möchte ehrlich vor dir sein. Weißt du, ich glaube an einen Gott, der nicht interessiert ist an unserer Frömmigkeit. Jesus braucht nicht meine geschwollenen Worte. Jesus will mich und die. Er will unsere Ehrlichkeit. Wir dürfen unser Backerl zu ihm bringen. Alles das, was uns belastet. Alles, mit dem wir kämpfen. Mir gefällt das Bild. Es gibt Situationen, wo ich immer wieder daneben schlage. Gerade jetzt als Familie geht es uns, wir haben gerade eine schwierige Zeit mit Gesundheit, also gesundheitlichen Sachen zu kämpfen. Und dann geht es mir manchmal so, dass man denkt, ach, ich kann nicht mehr. Übrigens, die Frage ist dann, kann ich nicht mehr oder will ich nicht mehr. Kennst du das? Und dann ist die Frage, ich renne mit meinem ganzen Frust zu Jesus und bringe ihm das ganze Backerl oder renne ich weg? Und ich muss sagen, manchmal renne ich weg. Da bin ich so typisch Mann, Grantler, verzirk mich in meine Höhle und will mit niemandem reden. Nicht einmal mit Gott. Und ich glaube, Gott versteht das auch, oder? Das darf man ihm auch sagen. Aber die Frage ist, komme mit allem, mit meinen verwurstelten und halbfertigen Sachen, komme zu ihm. Und dazu lade ich dich heute ein. Beim Sonntag ist ein guter Tag dafür. Die Karwoche ist eine gute Woche dafür. Und ich darf dir sagen, dass ein Gott auf dich wartet, der alles getan hat, der alles weggenommen hat, um diese Trennung zwischen uns und Gott, aber die Trennung auch, die wir manchmal auch zwischen uns untereinander erleben, der die weggenommen hat. Ich glaube an einen Gott, der darauf wartet, dass ich zu ihm komme, mit meinem Backerl. Dass ich mich mehr ihm anvertraue. Und dass ich sage, Jesus, danke, dass du alles gegeben hast, weil ich kenne es nicht. Danke, dass du mir Vergebung gibst. Danke, dass du mir die Kraft geben willst, für ein neu anzufangen. Was ist möglich, wann wir uns Jesus wirklich anvertrauen? Was ist möglich in einer schwierigen Situation, wenn ich nicht auf meinem Recht beharre, auf dem, was ich kann, sondern in Jesus ganz neu zutraue? Jesus, hilf mir. Du kriegst neue Geduld, neue Liebe, neue Kraft zum Aushalten, neuen Mut zum Zuhören, neuen Mut zur Klarheit. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt damit geht. Ich möchte einladen, wenn dich das irgendwie anspricht, dann nutzt doch die Gelegenheit, reden wir drüber. Aber noch wichtiger, beten wir. Beten wir gemeinsam, vielleicht auch für eine konkrete Situation in deinem Leben. Dann nutzt die Gelegenheit nach dem Gottesdienst, komm auf mich zu, auf den Christian, Karl, wer ist noch da? Auf jemanden deines Vertrauens und sprich was an. Geh mit deinem Backerl nicht nach Hause. Du darfst heute verändert nach Hause gehen. Ich möchte zum Abschluss beten. Danke, Herr, dass du mich kennst. Danke, dass du weißt, wie es wirklich in mir ausschaut. Das Gute und die Motivation und genau das, was gut läuft, aber genauso auch das, was kaputt ist, was unvollkommen ist, was ich irgendwie nicht schaffe. Und noch viel mehr ist das. Das, was ich gar nicht sehe. Das kennst du alles. Ein heiliger Gott, der Sünde hasst und der meine Sünde hasst, der mit meiner Sünde nichts zu tun hat. Du hast einen Ausweg geschaffen. Dein Sohn, der gestorben ist, auch für meine Schuld. Danke, dass ich Vergebung haben darf. Wirkliche Vergebung. Und das möchte ich neu erleben, Herr, dass ich möchte erleben, dass Durchbrüche geschehen. Und dafür bitte, Herr. Dafür bitte, dass du das auch machst in unserem Leben, bei vielen hier. Herr, ich möchte dich bitten, dass du auch Gespräche schenkst, wo wir manches ansprechen können. Danke, aber dass du immer zuhörst. Danke, dass du das Opferlamm geworden bist, der die Sünden der Welt weggenommen hat. Ein für alle Mal. Dein Opfer, dein Tod am Kreuz war mehr als ausreichend. Darin darf ich mein Vertrauen legen. Und du bist der Friedenskönig, der gekommen ist, nicht mit Macht und mit Brutalität, sondern mit Liebe und Geduld. Danke, dass du auch dieser Friedenskönig in meinem Leben sein wirst, in unserem Leben, und sei der Friedenskönig auch da in der Gemeinde. Lehr uns deinen Frieden. Amen.